Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge. Wir haben uns heute hier im Gasthaus getroffen und schauen aus dem Fenster in eine wunderschöne Berglandschaft. Auch ein bisschen Meer ist dabei und ja, wir wollen heute über das grüne Tal reden oder das Erin. Ja, mit mir sind hier die Janine.
Hallo.
Und die Theresa ist auch dabei.
Hi.
Genau, es soll heute, wie gesagt, um das grüne Tal gehen. Das ist das, wo das Haus Erin sitzt. Wir kennen alle vielleicht John Erin. Und die gute Lisa kennen wir jetzt ja auch schon recht gut durch den Podcast. Und ihren Sohn. Das Wappen des Hauses Erin ist ein himmelblauer Falke vor einem Vollmond in Weiß auf blauem Grund. Kann sich jetzt hoffentlich jeder vorstellen.
Also eigentlich ist es ein blauer Falke in einem weißen Kreis und der Rest ist auch blau.
Genau. Und der weiße Kreis soll ein Mond sein. Für diejenigen, die das jetzt noch angezweifelt haben. Genau. Und natürlich hat das Haus auch einen Spruch. Der Spruch auf Englisch ist as high as honor. Auf Deutsch heißt es dann so viel wie hoch wie die Ehre. Also man kann sich vorstellen, hier sind Leute, die an die Ehre glauben. Was wir dann noch später sehen werden. Aber vielleicht schauen wir erstmal, wo wir uns überhaupt befinden. Janine.
Genau, dann gucken wir mal. Und zwar befinden wir uns im Osten von Westeros. Und ja, im Prinzip ist es ein bisschen eingekesselt, das Tal von Erin. Und zwar im Norden ist eine Bucht, der genannt Biss. Im Süden ist die Krabbenbucht. Im Osten ist die Meerenge. Und dann haben wir im Westen noch die Mondberge. Also an drei Seiten haben wir nur Meer oder Wasser und hohe Berge. Also sind ein bisschen für sich eingekesselt. Was aber ganz cool ist, weil zum einen sind sie dadurch gut geschützt und zum anderen ist es ein sehr fruchtbares Tal. Also sie haben da wirklich Glück. Also ich weiß nicht, sonst wüsste ich nicht, wie schön man da leben könnte, wenn man nicht wenigstens fruchtbares Tal hätte, wenn es so, naja, in Anführungsstrichen trostlos ist, wenn man nur Wasser um sich rum hat. Es gibt auch noch ein paar Inseln davor, die auch dazu gehören. Die haben irgendwie alles seltsame Namen. Ich weiß nicht, wie die auf die Namen kamen. Die drei Schwestern. Sehr schön lange Schwester, süße Schwester und kleine Schwester.
Niedlich.
Den Kiesel und die Brustwarzen. Ich meine, also das ist, so würde ich meine Insel auch nennen, Brustwarzen. Es sind nur noch so ein paar, ja, wie nennt man denn das jetzt? Ich würde es jetzt Fjorde nennen. Ich weiß nicht genau, wie hoch das ist, aber es sieht so ein bisschen aus wie Fjorde auf der Karte. Und es sind wie so Finger. Und das sind dann die, ja, sie heißen auch Finger, sind so Halbinseln. So, also ganz praktisch. Die Küste bietet allerdings nicht ganz so viele sichere Ankerplätze. Und alle Ankerplätze, die es gibt, wo man gut landen kann, die sind auch geschützt und haben entweder Wachtürme oder Burgen, also Festungen. Sprich, der einzige richtige Weg ist dann wirklich tatsächlich über die Mondberge, wo man da hinkommt. Aber wir waren ja schon auf der Bergstraße mit Caitlin und so und es ist jetzt nicht der Weg, den man gerne geht. Weil ja, da haben wir ja schon mitgekriegt, da leben dann noch ein paar, wie hießen die denn, Bergmenschen?
Ja, die Clans.
Ja, genau. Und also ja, man kommt da schon rüber, aber auf der Bergstraße ist schon sehr, sehr viel Blut vergossen worden. Ja, das war so die wichtigste Geografie. Und wir hatten dazu ja auch gerade zur Bergstraße noch eine Frage von euch bekommen. Von, Moment, das habe ich den Namen natürlich vergessen. Von Aya Dein. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig ausspreche. Verbesser uns, wenn das falsch war. Und zwar, ja, war die Frage, das grüne Tal soll ja schwer einnehmbar sein, da das Bluttor ein starkes Bollwerk ist. Aber irgendwie muss man aus dem Tal nach Möwenstadt gelangen. Und ich frage mich, wie dieser Weg geschützt ist. Ja, im Prinzip gar nicht groß, weil ja von Möwenstadt her, da ist zwar ein Ankerplatz, aber der ist gut geschützt. Da kommen also selten vermutlich irgendwelche Angriffe zur jetzigen Zeit. Und ja, vom Bluttor her ist natürlich gut geschützt. Ich habe jetzt nichts Genaueres gefunden, ob da ja noch irgendwie Armeen oder sonst was sind. Aber ich will mal behaupten, da ist nicht wirklich viel geschützt. Sie vertrauen einfach drauf, dass eh niemand kommt.
Das geht ja auch durch die Berge und der Weg ist nicht so wahnsinnig toll ausgebaut, oder?
Ja, das sind auch nochmal Berge dazwischen, ja.
Ja gut, ich glaube, die Clans regeln das dann, oder?
Ich weiß natürlich nicht, ob die noch so weit rein ins Land auch sind.
Die Clans sind komplett über die Mondberge verteilt. Das hatte ich mal für eine Tyrion-Folge recherchiert gehabt. Und so generell, diese ganzen Bergwege sind halt für Armeen super schwer begehbar. Das hatten Steffi und ich auch schon mal diskutiert, wie gut man eigentlich mit einer Armee ins Grüne Tal reinkommen kann. Und also wir sind zu dem Ergebnis gekommen, es ist schon schwer.
Ja, man hat es überall gelesen, es ist im Prinzip geschützt, das Tal, aber halt auch nicht uneinnehmbar. Also es geht schon. Aber ich denke mit viel Verlusten.
Also man kommt ins Tal schon rein, wenn man das unbedingt möchte und die Ressourcen hat, aber es ist halt aufwendig. Und die Frage ist halt dann, ob es das wert ist.
Ja, und ob du danach dann noch die Ressourcen hast, um irgendwie weitere Sachen zu machen. Ja, sonst kann ich noch ein bisschen was erzählen zur Landwirtschaft, weil das ist ein sehr fruchtbares Tal. Und das ist eigentlich auch ja sehr wichtig für das Tal. Damit verdienen die ihr Geld. Also ja, sie haben auch eigene Kriegsschiffe, nur zum Schutz von ihren Handelsflotten. Und sie bauen vor allem Weizen, Mais und Gerste an. Und sie haben auch größere und süßere Kürbisse als zum Beispiel den Rosengarten, das ja nochmal südlicher ist. Und manche Häuser stellen noch Duftkerzen her. Aber ich weiß nicht, ob ich die kaufen würde, weil die riechen nach Muskatnuss oder anderen Gewürzen. Also es ist nicht so meine liebste Duftrichtung unbedingt für eine Kerze, aber okay. Und sonst, ja, verkaufen sie noch Krabben, Fisch und so Zeug, was du halt vom Meer her hast. Genau, meinen Nachbarn kann man noch ein bisschen was dazu sagen. Wir haben die Flusslande als Nachbar. Da haben wir Schnellwasser vor allem als große Stadt. Dann im Süden die Kronlande, da ist Königsmund die größte Stadt. Und im Norden ist tatsächlich schon die nächstgrößere Stadt Winterfell. Also, ja, und ja, Richtung Osten ist dann Essos über die Meerenge. Das sind so die wichtigsten Nachbarn, die wir haben.
Im Vergleich zu anderen Regionen doch relativ abgeschottet.
Ja, genau. Und eigentlich auch recht klein. Also im Gegensatz zu den anderen Meerteilen, die wir haben, ist eigentlich recht klein, aber dafür fruchtbar. Aber sie haben halt ihr kleines Land für sich und ja, für sich alleine.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen was dazu gehört, wo die Leute wohnen und was sie so machen, um sich ihren Unterhalt zu verdienen. Aber wer wohnt denn überhaupt im Grünental, Ellen?
Das Grünental ist der Sitz des Hauses Arryn. Das sind die Wächter des Ostens. Nee, Westens.
Osten. Osten? Westen ist Lannister.
Ah ja, genau. Ich war gerade so, hä? Nee, ja. Obwohl die ja auch schon ziemlich östlich sind, oder? Ich verwirrt.
Nee, die. Ich kann mir das merken, weil die Lannisters haben das Meer der Abenddämmerung. Und Abenddämmerung ist Westen. Weil ja, da die Sonne untergeht.
Genau, das sind die Wächter des Ostens.
Genau, Arryns sind im Osten.
Oh, gut. Okay, also die des Sonnenaufgangs. Wenn wir jetzt diese Eselsbrücke haben wollen.
Ja, nur, dass die Sonne gerade nicht so aufgeht, wenn ich sehe, wer da auf dem Thron sitzt.
Jetzt gerade nicht, nee. Aber früher schon. Genau. Genau, und zwar das Haus Arryn ist ein Haus von den Andalen. Das kennt, also den Begriff kennen wir schon aus früheren Sonderfolgen. Das sind ja die dann mal nach Westeros gekommen sind und die ersten Menschen verdrängt haben oder sich mit denen vereint haben, die man sehen will.
Mit den ersten Menschen haben sie sich vereint, aber die Kinder des Waldes haben sie abgeschlachtet.
Genau. Genau, aber mit den ersten Menschen haben sie ja auch ein bisschen um die Herrschaft gerungen und die dann auch mehr oder weniger übernommen, kann man ja schon so sagen. Und da ist das Vale quasi das Paradebeispiel dafür, weil in dem Vale landete der hat einen lustigen Namen. Der heißt nämlich Artis Arryn. Das war der allererste Arryn quasi im Grünen Tal. Der wird auch der Falkenritter genannt. Und der hat seine Männer in das Grüne Tal geführt quasi. Also sie sind dann Land gegangen und haben den König der ersten Menschen, der da quasi gerade herrschte, der hieß Robert Royce, den haben die besiegt. Und der hat sich dem dann unterworfen. Und der Name Royce kommt uns jetzt vielleicht ein bisschen bekannt vor. Aus dem Prolog, wenn wir ganz, ganz weit zurückdenken. Und der Wilma, der Will auf jeden Fall, der
Waymar. Waymar war das, ja.
Ja, genau. Ja, schon Will war der andere, ne?
Genau.
Das ist schon so lange her. Auf jeden Fall, den wir alle nicht leiden konnten. Der Überhebliche. Der gehörte genau diesem Haus an, weil dieses Haus der ersten Menschen, die haben sich dann halt unterworfen und den Aarons quasi als Bannermänner angeschlossen. Und die sind auf einem von den Fingern, die Janine gerade erwähnt hat, Runestone heißt deren Sitz, das sind die, oder Runenstein wahrscheinlich auf Deutsch. Und zu dieser weitläufigen Familie, die immer mal wieder auftaucht, die gehören alle zu dieser Familie von diesem ehemaligen König der ersten Menschen. Genau, und den hat, wie gesagt, das Haus Aaron besiegt und die Herrschaft übernommen. Aber nicht alle der ersten Menschen haben sich denen unterworfen. Ganz viele haben gesagt, nö, auf die komischen Andalen haben wir keine Lust. Und haben sich in den Bergen versteckt sozusagen. Und die Nachkommen davon, das sind jetzt quasi die Clanmänner, die Tyrion und Bronn so viel Ärger bereitet haben.
Die Tyrion aber auch seinen Mantel verschafft haben.
Ja, genau. Erst Ärger und dann nicht so viel Ärger, ne, wie man möchte. Auf jeden Fall die da hausen und Leute überfallen. Das sind quasi Nachfahren der ersten Menschen, die sich nicht den Aarons unterwerfen wollten. Fand ich nochmal ganz witzig. Genau, der Artus war jetzt halt der erste König vom Vale und hat da sich etabliert. Und ja, danach folgten relativ viele lange Jahre Krieg, vor allem mit dem Starks. Also es ging halt jetzt da hin und her mit wem gehört welches Land und erobern und zurückerobern. Und ja, da haben sich hauptsächlich mit den Starks sehr in die Haare gekriegt. Die waren quasi sie über Jahrtausende schlimm verfeindet.
Ja, vor allem um die Inseln. Die haben sich hier irgendwie gestritten um diese blöden Inseln.
Ja, genau, um Inseln, um, was ist das noch gewesen? Auch irgendwelche Landstriche waren das ja auch noch und um die drei Schwestern da und...
Ja, genau. Ach. Also ich habe es vor allem bei den drei Schwestern mitgekriegt. Ich dachte, sag mal, es ging immer hin und her und hin und her.
Genau, also die mochten sich überhaupt nicht, die Starks und die Aarons. So, das können wir daraus mitnehmen. Oder?
Ja, ja, ich würde auch sagen.
Das hat sich erst gebessert, als Aegon seine Eroberung begonnen hat. Das betraf ja ganz Westeros und auch die Aarons. Und zu dem Zeitpunkt gab es gerade keinen Lord oder keinen König, so richtig, sondern nur ein kleines Kind, ein Boy King, also ein Kindkönig. Und dessen Mutter, die Shara Aaron, die hat die Regentschaft übernommen gehabt und das Heer geführt. Und ja, es ging so ein bisschen hin und her. Also irgendwie war ein relativ starke militärische Macht, die Aarons, vor allem mit der Flotte. Die haben die komplette Flotte der Targaryens zerstört. Und daraufhin ist dann die Schwester von Aegon, ist es, glaube ich, ne? Die Visenya.
Ja.
Genau, mit ihrem Drachen Vhagar ist sie dann gekommen und hat mit dem Drachen die Flotte der Aarons zerstört. Das war quasi dann ein Patt, weil keiner hatte mehr Schiffe zum Angreifen. Aber im Prinzip hat dadurch halt das Grüne Tal gewonnen, weil die ja ohne Schiffe nicht Galtown, also Möwenstadt, angreifen konnten. Das geht vom Land aus ja nicht, wie wir gerade gehört haben. Ist ja zu unwegsam da.
Ja.
Genau. Und dann ja, gab es aber auch so einen Aufstand dann halt da bei den drei Schwestern, also den, wie heißt das denn, Schwestermänner auf Deutsch wahrscheinlich, ne? Also die da auf den Schwestern wohnen.
Ja, genau. Irgendwo hatte ich das rausgeschrieben. Ja, es hieß so ganz cool. Ja, genau, Schwestermänner. Da habe ich es, ja.
Da mussten sie sich erst darum kümmern und konnten nicht weiter gegen Aegon so richtig kämpfen. Und dann haben sie es aber doch irgendwie ihre Armee am Bluttor zusammengezogen. Und da war dann halt auch die Shara, also die amtierende Königin. Und Visenya war dann, also ich finde es einen mega lustigen Move, ist einfach mit ihrem Drachen über die Armee drüber geflogen, nach Hohenair, hat sich den Kindkönig, der heißt übrigens Ronnel, den hat sie sich geschnappt und so ein bisschen betüdelt. Das war halt ein kleines Kind, ne? Und als die Mama dann zurückgeeilt ist, weil sie ja wusste, dass der Drache nach Hohenair geflogen ist, hat sie ihren Sohn nach dem Schoß von Visenya gefunden und Er war total zufrieden und hat nur gesagt, Mama, darf ich auf dem Drachen reiten? Ja, was machst du denn dann da, ne? Die Schara hat sich dann halt ergeben sozusagen, hat gekniet. Und der Ronald durfte auf dem Drachen fliegen. Ja, und so verloren die Arryns den Titel der Könige. Sie waren die Könige der Berge und des grünen Tals und wurden dann jetzt halt zu den Wächtern des Ostens und den Herren des grünen Tals. Genau, und dann unter den Targaryens gab es jetzt so ein bisschen hin und her. Also die waren super treue Volksleute der Targaryens. Es gab da mehrere Hochzeiten auch, wo die in die königliche Familie reingeheiratet haben. Auch diverse königliche Nachfahren, die Blut von den Arryns quasi hatten dann. Also man kann sagen, die waren richtig, richtig gut mit den Targaryens befreundet. Bis es dann zu Jon Arryn kam. Den kennen wir ja schon aus den Büchern. Das ist ja der Mann, der jetzt ja die Hand des Königs war und der Mann von Lysa war.
Ja, der nicht direkt tot war, wie wir ihn kennengelernt haben. Weil,
ja. Genau, ja. Wir haben ihn nie richtig erlebt, nur es wurde viel über ihn gesprochen.
Ja.
Der Jon, der hatte wegen irgendwelcher Züssigkeiten, sagen wir jetzt mal, also es ist alles ein bisschen komplizierter, hatte der auf jeden Fall Eddard und Robert ja als seine, ja, was ist das? Ja, so eine Art
Mündel, Geiseln, oder? Ne? Heißt
ja, Mündel,
ich
genau.
Mündel, ja.
Ja, es ist die nette Formulierung für Geisel, wahrscheinlich.
Ja, na, das war ganz toll, natürlich haben die das freiwillig gemacht und das war ja, wie ein Austausch. Das war ganz toll.
Für die Kids war das bestimmt toll, solange John nett war. Nur für die Eltern der Kids war es nicht so nett.
Ja, aber ich finde es auch als Kind komisch, wenn du dann plötzlich, so, jetzt musst du mit dem mit. Und tschüss. Okay.
Ja, da wurden halt Allianzen geknüpft und die Targaryens sagten dann halt so, die geben jetzt unserem richtig treuen Gefolgsmann die Kinder von den beiden, damit die ja nicht mehr mucken.
Ich glaube, aus Kindersicht ist das nicht unbedingt schlimm, solange du, also es ist klar, es ist mal schlimm, dass du nicht mehr zu Hause bist, nicht mal bei deinen Eltern bist, aber wenn du gut behandelt wirst, dann findest du dich ja auch in einer neuen Umgebung relativ gut ein. Also außer du bist gerade mitten in der Pubertät.
Ja, vielleicht kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie es dir verkauft wird als Kind, ne? Also wenn es wirklich so ist, dass es unter Zwang geschieht, okay, aber vielleicht kann, es ist dann ja auch so, dass die Eltern eigentlich auch so das gut abgesprochen haben oder so, man weiß es ja nicht, ne?
Ja, also ich traue es John jetzt durchaus zu, dass er die Kids gut behandelt hat und dass die da, also so von dem, was man über Eddard und Robert mitbekommt, hatten die ja durchaus ein gutes Leben bei ihm.
Ja, das merkt man jetzt auch später. Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon in der Folge besprochen, wie schön es eigentlich ist, dass John hatte ja quasi als Ziehsöhne angenommen, die waren ja noch relativ jung, als er sie aufgenommen hat. Ich weiß das Alter jetzt gar nicht mehr, aber ich glaube so um 5 oder sowas war Eddard, oder?
Ja, ich glaube schon.
Also noch echt ein Kind. Und Robert ist ja, glaube ich, in dem gleichen Alter ungefähr.
Ja, die haben ja dann später auch gemeinsam ihre ersten Frauenerfahrungen gemacht und sowas. Also
ja, also die waren schon sehr, sehr jung. Und das war ja so eine innige Beziehung zwischen denen, dass er die ja wirklich als Ziehsöhne angesehen hat und dann ja auch als der verrückte König sagte so, ja, hier, du hast doch die Mündel, die damals zu dir gegangen sind, ich will die jetzt tot sehen, dass er dann gesagt hat, nee, mach ich nicht. Und das war ja erst der Auslöser von Robert's Rebellion. Und ja, es ist eigentlich ziemlich schön, dass er jetzt dann diese, weil es ist ja quasi eine jahrhundertelange Treue, die das Haus Arryn zu den Targaryens hatte. Und die bricht er jetzt zugunsten der zwei Jungs, die er aufgezogen hat.
Das finde ich tatsächlich sehr schön.
Ja, war mir gar nicht bewusst. Also ich hätte mich tatsächlich nie damit beschäftigt, wie es zur Rebellion kam, aber es ist doch irgendwie also alles so doch ein, ja, nicht schöner Grund, aber ein verständnisvoller Grund, finde ich. Man sagt, nee, sorry, ich bringe die jetzt nicht um, weil, hallo, ich habe die aufgezogen.
Also ich finde, es passt total gut zum Motto des Hauses, halt hoch wie die Ehre, weil es ja was sehr Ehrenvolles ist, nicht einfach so jetzt die zwei, die ja seine Freunde sind, die er sehr liebt, einfach in den Tod schickt aus ja, Pflichtgefühl gegenüber einem Irren, ne, der dann ja jetzt, also es gibt ja keinen richtigen Grund, warum man die töten will. Es ist ja nur, er hat jetzt den Vater und den Bruder getötet, jetzt will er alle anderen auch töten.
Macht also, man so.
Es wäre so oder so nicht ehrenvoll, die zu töten. Und für John waren sie ja schon Familie. Das wäre nochmal schlimmer.
Ja, genau.
Also, John hatte zu dem Zeitpunkt ja noch keine leiblichen Kinder. Also der hätte seine einzige Familie umgebracht.
Nee, ich denke, deswegen sind sie für ihn auch so wie Kinder gewesen, weil er halt da noch keine eigenen hatte, vermute ich. Weil ja.
Ja, er hatte zu dem Zeitpunkt schon 2 Frauen. Die sind aber beide gestorben im Kind. Also eine im Kindbett und eine, ich glaube, an Grippe.
Ja, an der Wintergrippe.
Wintergrippe, ne? Genau.
Obwohl das seine Cousine war, was ich aber wieder komisch finde, aber egal.
Ja, du.
Ja, aber Cousin und Cousine sind schon wieder so weit voneinander entfernt. Also rein gesetzlich darfst du das in Deutschland auch.
Ja, trotzdem finde ich es komisch.
Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich kenne meine Cousins auch einfach schon so lange. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, die erste Frau war übrigens wieder eine Royce, ne? Also wo wir wieder bei den Royces von Runestone sind. Also von Runestein. Die kommen Name taucht wirklich dauernd auf, Royce. Also.
Andauernd. Also ist ja schlimm hier.
Totales Name-Dropping die ganze Zeit. Man muss immer an den Idioten aus dem Prolog denken.
Ja, begleitet uns seit dem ersten Kapitel.
Ja, wirklich. Ja. Die werden wir nicht los.
Wobei ja auf Hohen Air auch Nestor Royce war. Und der ist okay.
Ja.
Ja.
Stimmt, der war da auch.
Bei seiner großen Familie muss es ja auch Leute geben, die okay sind.
Ja, ich hatte das fürs Tyrion-Kapitel recherchiert. Nestor Royce ist irgendwie der Großonkel oder sowas von dem Weimar. Also sie sind auch irgendwie verwandt.
Große Familie. Genau. Ja, John hat nicht so viel Glück, der hat leider nicht so eine große Familie. Er hatte zwar 2 Geschwister, die auch beide verheiratet waren, aber, und die haben auch Kinder beide. Also seine Schwester, die Alice, die hat 9 Kinder, 8 Töchter und einen Sohn. Sind allerdings alle gestorben oder irgendwelche, ich glaube, eine ist Septa geworden und eine hier, eine von diesen, wie heißt das, die Toten bestatten, stumme Schwestern? Stille Schwestern?
Ich weiß nur den englischen Namen.
Ja, ich auch. Das suche ich gerade. Naja, ihr wisst schon, was wir meinen. Genau. Die sind leider ziemlich alle gestorben. Haben halt einen Nachkommen von einer Tochter gibt es. Das ist der Harold. Der existiert von seiner Schwester als möglicher Erbe für ihn sozusagen. Der lebt auch noch. Sein Bruder, der Ronald, der hatte einen Sohn, den Elbert. Der ist allerdings bei der Rebellion gestorben, also bei Robert's Rebellion. Der ist da gefallen. Der war sogar Begleiter halt von Brandon Stark. Also der war in seinem Gefolge und wurde da halt ermordet. Vielleicht auch ein Grund, warum er gesagt hat, ich gebe dir meine beiden Mündel nicht, weil du hast meinen Erben getötet. Genau, deshalb, also der John hat nicht mehr so die allermeiste Familie jetzt, wenn, er ist ja gestorben, jetzt gibt es seinen Sohn, den Robert, und der hat halt nur noch den Harold als Nachfolger und der ist quasi der letzte von dieser reinen Linie der Arryns. Danach müsste man schon sehr, sehr weit entfernte Verwandtschaft gehen, um da überhaupt noch irgendwelche Erben zu finden. Deshalb wird der auch halt der letzte Arryn genannt.
Das ist irgendwie traurig.
Ja. So ein mega altes Haus, ne, und dann...
Und dann hast du die Royce, die noch älter sind, und die sind einfach immer noch da.
Ja, und so viele.
Ja, es ist da schief gelaufen.
Das Haus Royce hat sich früher schon aufgeteilt in das ursprüngliche Haus und diesen Zweig des Hauses, der jetzt unten am Fuß...
Bei Runenstein.
Runenstein ist der ursprüngliche Sitz. Da ist auch noch der älteste Zweig des Hauses quasi. Und ein Teil der Royces ist später, weil es ist ja... Also so die dritten und vierten Söhne und so, die wurden ja immer irgendwo anders hingeschickt. Hat sich ja meistens noch den zweiten, vielleicht auch den dritten Sohn da behalten, falls der erste stirbt. Und teilweise haben die ja Land bekommen. Und bei den Royces war das so, dass halt irgendwann mal ein Sohn auch Land bekommen hat und der hat da seinen eigenen Zweig des Hauses dann quasi begründet. Also es gibt den ursprünglichen Sitz des Hauses Royce in Runenstein und das Haus Royce, beziehungsweise halt ein Zweig des Hauses, verwaltet für die Arryns die Tore des Mondes.
Ja. Also auch eine sehr wichtige Position.
Ja, das ist der Nestor Royce, der auf Hohen Air war, als auch Catelyn da war. Der ist derjenige, der gerade quasi der Lord der Tore des Mondes mehr oder weniger ist, solange die Arryns auf Hohen Air sind. Das ist quasi der Wintersitz der Arryns. Und im Sommer sind sie halt auf der Ehr und dann muss jemand unten die Burg verwalten und das macht die Familie Royce.
Apropos Hohenäher, möchtest du uns dazu was erzählen, Theresa?
Sehr gerne. Ich habe so 2, 3 allgemeine Infos. Und dann würde ich einfach gerne so auf eine virtuelle Wanderung mitnehmen. Und wir gehen einmal vom Fuß des Berges bis nach oben, um uns das so Stück für Stück anzugucken, wieso das so uneinnehmbar ist.
Gerne.
Hört sich toll an.
Also grundsätzlich erstmal ist Hohenäher ja nur die oberste der Burgen. Und es ist eine der kleinsten Burgen der großen Häuser. Denn insgesamt ist Hohenäher nicht größer als Maegors Feste. Also ein Bruchteil von der Burg in Königsmund.
Ja, also viel, viel kleiner jetzt aus als das Haus von den Lannisters oder das Haus der Starks jetzt, das wir hatten schon.
Ja, das ist, also es ist im Prinzip ist es winzig. Also schon groß, aber im Vergleich zu den anderen halt winzig.
Okay.
Und Hohenäher liegt an der Westseite der Riesenlanze. Das ist der höchste Berg im grünen Tal. Und die Spitze der Riesenlanze ragt über 3,5 Meilen hoch in die Wolken. Hohenäher ist nicht ganz oben, sondern ein Stückchen weiter unten auf einer Schulter des Berges, aber trotzdem noch mehrere tausend Fuß über dem grünen Tal, also wahnsinnig viele Höhenmeter. Wenn man da hoch möchte, dann kommt man zuerst durch diese Tore des Mondes, die eben von der Familie Royce quasi ja, gemanagt werden, während die Arryns auf Hohenäher sind. Die wurden erbaut von dem Artus Arryn, der als allererstes ins grüne Tal gekommen ist. Und das war auch der erste Sitz des Hauses und ist auch nach wie vor das Winterquartier vom Haus Arryn. Die Burg ist größer als Hohenäher mit Burggraben, Wachhaus und sowas allem. Also die ist richtig gut befestigt. Und das ist schon mal das erste Hindernis, wenn man nach Hohenäher möchte, um es einzunehmen. Dort gibt es auch Lagerhäuser, in denen eben Essen gelagert wird, was dann in Teilen auch den Berg hochgeschickt wird nach Hohenäher. Es hat, also prinzipiell so vom Bau her kann man sich das alles sehr, sehr eckig und kantig vorstellen. Die Türme sind alle rechteckig. Gibt es zum Beispiel den Westturm und den sogenannten Falkenturm, in dem auch tatsächlich Falken gehalten werden. Und nachts spiegelt sich der Mond im Burggraben. Ich fand, das war ein schönes Detail, was der Martin da irgendwo mal mit reingeschrieben hat.
Ja, also quasi das Wappen in lebendig.
Ja, genau. Ja, und über ein Seitentor dieser Burg, also ich meine, es heißt zwar Tore des Mondes, aber faktisch gesehen ist es eine Burg. Und über ein Seitentor davon kommt man dann auf den Teil der Bergstraße, der hoch nach Hohenäher führt. Erstmal ist der Weg noch recht angenehm, geht durch einen dichten Wald. Die Äste schließen sich darüber so ein bisschen wie ein Dach, sodass es auch im Sommer schattig ist. Und der Weg führt sich windend hoch bis zum ersten Wehrturm. Das ist die sogenannte Steinburg. Die hat furchteinflößende Steinmauern, die mit Eisendornen besetzt sind. Und zwei dicke, runde Türme und massives eisenbeschlagenes Tor. Und hier finde ich jetzt schon, da sieht man so die erste architektonische Veränderung. Hier sind die Türme jetzt rund und die wurden auch deutlich später erst gebaut. Also davor hat man quasi irgendwann noch eckige Türme gebaut und jetzt sind wir schon bei runden Türmen. Und es bleibt jetzt auch bis oben nach Hohenäher rund. Dann geht's auf der Bergstraße weiter. Der Pfad wird steiler und gefährlicher, ist teilweise von Steinschlägen versperrt. Und es wird jetzt auch immer mehr so, dass Stufen in den Stein gehauen sind, weil es doch recht steil rauf geht. Die Stufen sind aber teilweise schon abgewetzt und man muss da ziemlich aufpassen. Das heißt, sollte man es mit einer Armee durch die Tore des Mondes geschafft haben und auch die Steinburg überwunden haben, die auch dauerhaft bemannt ist, hat man jetzt einen nochmal gefährlicheren Teil des Weges vor sich. Und dann kommt man als nächstes an die Schneeburg. Es ist im Prinzip keine richtige Burg. Es ist nochmal kleiner als die Steinburg und es ist im Prinzip ein einzelner in den Stein gehauener Turm, der so geschickt angelegt ist, dass er den Weg von der Steinburg bis hin zur Schneeburg quasi dominiert. Also du hast den Weg einfach im Auge und du siehst vom Weg aus auch die ganze Zeit diesen Turm da oben. Der Turm selber hat sonst jetzt keine große Befestigung außer einer hölzernen Umfriedung und es gibt einen kleinen Stall hinter einer einfachen Steinmauer. Sonst ist da nicht viel, aber ich meine, wir sind da schon recht weit oben am Berg, also was will man da groß Mauer bauen oder sowas. Der nächste Teil der Bergstraße wird dann nochmal steiler und brüchiger. Dort ist es jetzt teilweise schon so, dass die Stufen von Frost beschädigt sind. Also man kennt es ja von den Straßen, die wir haben, wenn es da im Winter drauf regnet, wenn die nass werden und das Wasser sickert so ein bisschen in Risse im Asphalt und es gefriert. Das Wasser dehnt sich aus, wenn es gefriert. Und dann platzt der Asphalt halt auch mal auf. Das Gleiche passiert da bei dem Stein. Also es wird dann schon, gerade nach einem Winter ist der Weg erstmal schwer begehbar, weil er teilweise halt wirklich gelitten hat unterm Frost. Und es gibt da eine ganz besonders gefährliche Stelle über einen schmalen Bergrücken zwischen zwei Felsspitzen. Das ist ungefähr 20 Fuß lang und der Weg ist 3 Fuß breit. Also wenn ihr eure Füße nebeneinander stellt und dann überlegt, noch ein dritter daneben, so breit ist dieser Pfad. Und links und rechts geht's steil runter. Also ein Tritt daneben und das war's. Da kann einem dann keiner mehr helfen.
Ja, da hat ja auch Caitlin Bedenken gehabt, wie sie darüber musste.
Ja, und das kann ich voll verstehen.
Ja.
Du hast da ja auch links und rechts keine Sicherung, nichts.
Ja, also wäre nicht meins, nein.
Meins auch nicht, nee. Und stell dir mal vor, die müssen da ja alles raufschleppen, denn die ganze Verpflegung so für die ganze Burg. Und dann bist du schwer überpackt, du musst über diesen ollen Weg.
Dann nehmen sie ja die Maultiere, oder?
Ja, davon nehmen sie die Maultiere. Und ja. Bei den Maultieren ist halt so ein, naja, die haben halt 4 Füße. Wenn die mal mit einem abrutschen, ist nicht so schlimm. Das kriegen die meistens noch gefangen. Und Maultiere sind auch so trittsicher, dass da eigentlich nichts passiert.
Wenn du sie dazu kriegst, diese schmale Stiege da lang zu laufen. Weil manchmal sind die ja so, dass sie dann sowas Gefährliches nicht laufen wollen. Die sind ja ganz klug.
Ja, wobei Maultiere sich da ein bisschen besser überreden lassen als Esel.
Die sind das sicher gewohnt, seit sie junge Fohlen, Maultierfohlen sind. Ich weiß nicht, heißt das Fohlen bei Maultieren? Naja, halt. Ich denke, die werden sie da schon irgendwie trainieren.
Ja, und es ist ja, also es ist meistens ja auch eine größere Gruppe. Und man muss da halt auch sagen, Maultiere sind da im Prinzip wie Pferde und Esel, das sind halt Herdentiere. Also wenn der Großteil der Maultiere einfach rübergeht, weil die schon alt sind, weil die das schon kennen, dann gehen die Jungen mit. Weil die sich dann auch sicher fühlen, wenn es alle machen. Wenn die ganze Herde in Panik gerät, dann hat man ein Problem. Aber wenn die Alten einfach rübergehen, dann passt das schon.
Ja, ich glaube, du brauchst halt ein Tier, was anführt, was ruhig ist. Und dann, denke ich, sollte es klappen.
Und die machen das ja quasi täglich. Auf hohen Ebenen gibt es keine großen Lagermöglichkeiten. Also die Tiere kennen das dann auch irgendwann. Also der nächste Standpunkt und auch der letzte für die Maultiere dann ist die Himmelsburg. Die ist ungefähr 180 Meter unterhalb von Hohenehr, also 180 Höhenmeter. Das ist eine halbmondförmige Mauer. Im Hof davon gibt es Holzrampen und die Holzrampen sind quasi vom Hof aus so auf die Mauer draufgelegt, dass man da einen Stein hochrollen und die Mauer runterschmeißen kann. Und direkt unterhalb davon ist halt die Bergstraße. Also wenn da jemand hochkommt, der da nicht hin soll, dann kann man den da direkt mal mit Steinen bewerfen. Und im Fels sind auch, also da sind dann auch nochmal so, ja, wie so Löcher in dieser Mauer drin, durch die man auch durchschießen kann. Und nachdem die Bergstraße nicht besonders breit ist und die Leute da eher einzeln hochkommen, ist das, also spätestens da ist dann eigentlich vorbei, weil wenn man möchte, kann man mit den Steinen, die man da runterwirft, halt auch eine Steinlawine erzeugen. Da hat man halt nicht wirklich eine Chance dagegen, wenn da die Steine den Berg runterrauschen.
Wird eher schwierig, ja. So ein Drachen ist es dann schon praktischer.
Wollte ich auch gerade sagen. Also wenn man fliegen kann, geht das, aber sonst nicht.
Ja, also ich meine, man muss es auch erstmal bis da hoch schaffen. Aber spätestens da ist es dann eigentlich vorbei. Wenn da oben noch irgendjemand ist, dann hat man da nicht wirklich eine Chance.
Super, dann schaffst du es vielleicht bis da hoch und dann ist eh alles vorbei. Ja, prima.
Ja, also wie gesagt, wenn da oben jemand ist, der das verteidigen kann, also der halt Steine runterwerfen kann, der das noch hinkriegt, dann stehen die Chancen gut, dass das Hohenehr nicht eingenommen wird. Aber es ist, also außer dieser halbmondförmigen Mauer und diesem kleinen, ja, Hof quasi, den die umgibt, gibt es dann einfach im Fels eine Höhle mit Kasernen und Ställen drin. Es ist dann einfach schon in den Berg reingebaut, weil es keinen Sinn mehr gemacht hätte, da irgendwie einen Turm hinzustellen. Und von dieser Höhle aus führt dann auch ein Schacht zur Burg hoch mit in den Stein geschlagenen Griffen zum Hochklettern. Also du darfst dann nochmal 180 Höhenmeter hoch.
Man muss schon echt sportlich sein, wenn man nach Hohenehr will.
Die Alternative ist halt so ein Seilzugsystem, das zum Beispiel auch für Lebensmittel genutzt wird.
Dass Tyrion erst zu stolz war zu nehmen, oder?
Ja, genau, er hat gemeint, er reist nicht mit den Rüben, ja.
Und dann, das ist später bereut.
Tja, Pech. Caitlin hat ja direkt dann da gesagt, komm, lasst mich in Ruhe, ich fahre mit dem Aufzug.
Ja, also hätte ich ehrlich gesagt auch gemacht.
Ja.
Yep.
Also gerade nach der Wanderung, die man vorher schon hinter sich hat.
Ja. Wir hätten ja schon nachts mit dem schmalen Pfad die Beine gezittert.
Ja, und sehr schön auf Mauleseln da rumreitet. Also ich glaube, es ist trotzdem anstrengend. Boah. Und sicher auch kalt und windig und.
Wir haben es dann endlich geschafft. Wir sind in Hohenehr angekommen. Der Bau von Hohenehr hat sich über mehrere Generationen bezogen. Der wurde von Roland dem Ersten angefangen. Und dieser Roland der Erste, der, also es tut mir leid, aber der war schon so ein bisschen eitel, finde ich.
Das ist jetzt der Enkel von dem Artis, ne?
Ja, genau. Der hat angefangen, ja, Hohenehr zu bauen. Und der fand die Steine, die es in Westeros gab, nicht schön. Und deswegen hat er Marmor aus Tarth, also es ist eine Stadt in Essos, importieren lassen. Und die haben dann diesen Marmor da hochgeschleppt, damit er sein Hohenehr aus weißen Steinen bauen konnte, aus diesem weißen Marmor. Ich will nicht wissen, was das gekostet hat. Aber ich meine, also wieso die Steine nehmen, die man hat.
Ja, eben so umständlich. Ich meine, Hohenehr, es liegt ja auch so recht verkehrsgünstig. Da kriegt man den Marmor ja auch ganz schnell hin.
Ja, überhaupt kein Problem.
Nein, also ich kenne, warum nicht? Also, naja. Ich hätte halt einfach die Steine weiß angemalt. Mein Gott, dann sieht es auch aus wie Marmor.
Da musste man nachstreichen.
Besser, also, wie wenn Marmor kaputt geht und du musst neuen Marmor besorgen.
Naja, aber so haben wir jetzt Hohenehr, das im Prinzip aus 7 weißen und schlanken Türmen besteht. Und also man muss jetzt ehrlich sagen, viel mehr als diese 7 Türme hätte da halt auch nicht hingepasst. Ist halt richtig hoch oben, da ist nicht viel Platz für eine große Festung. Aber es passen immerhin bis zu 500 Mann rein. Das ist weniger als ins Gästehaus in Winterfell passen.
Ja, da, ich dachte auch gerade so, ja, es ist für Winterfell, das ist so die kleine Halle, ne?
Ja, genau. Ja, für Winterfell wäre es nicht so viel, aber Hohenehr fast noch mal weniger.
Ich denke, das reicht auch aus für Hohenehr, weil ich meine, wenn Winterfell irgendwie angegriffen wird, dann brauchst du halt ein paar mehr Leute und Hohenehr, da kommen eh nicht so viel hoch, dann reichen auch 500.
Ja, wobei Winterfell halt durch Burggräben und so auch richtig gut geschützt ist. Die haben da ein sehr sinnvolles System.
Aber sie haben halt auch mehr Platz. Ich denke mal, auf dem Berg ist halt. Ja, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, auf dem Berg eine Burg zu bauen, aber wer bin ich?
Also vor allem so hoch oben. Dass man die Burg ein bisschen erhöht baut, sehe ich ein, aber mehrere tausend Fuß, also.
Ja, aber die Luft ist da sicher auch total dünn.
Von der Sicht her ist wahrscheinlich auch nicht so toll, weil also ein bisschen zu weit oben wahrscheinlich, um unten gescheit was zu erkennen. Oder?
Es sieht aus wie, also von der Himmelsburg aus. Glaube ich, war es. Sehen die Tore des Mondes aus wie Spielzeug.
Ja, falls man sie sieht, ich schätze, da gibt es sicher auch so viel Hochnebel oder so und du siehst einfach nur Wolken.
Ja, wobei man ja, also wenn Sommer ist, dann hat man da ja recht gute Chancen, ein bisschen Aussicht zu haben. Bei schlechtem Wetter ist halt schwierig, aber bei schlechtem Wetter siehst du auch unten nicht so wahnsinnig weit.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Ich meine, sonst baut man Burgen ja so ein bisschen erhöht, damit man drumherum quasi alles kontrollieren kann.
Ja, es ist ja auch absolut sinnvoll.
Ja, klar. Nur wenn du so mega hoch weit oben bist.
Ja, irgendwann wird es halt schwierig. Aber ich meine, wenn man das Geld hat.
Vielleicht wollen sie auch nur nach Essos wieder gucken. Haben das vermisst. So, komm, wir gucken mal nach Essos. Wir müssen hochbauen, sonst sehen wir das nicht.
Vielleicht.
Ja, ich kann dir sagen, so weit konnten sie nicht gucken.
Oh, okay.
Ja. Also wenn du ankommst, kommst du erstmal also wenn du die Winde nimmst, dann kommst du im Windenraum an. Da siehst du erstmal Ochsen, die Winde antreiben. Und da habe ich einen sehr, ja, also ich fand es verstörend. Ich habe da so einen Side-Fact gefunden. Diese Ochsen werden, wenn der Winter anfängt, geschlachtet. All die Arryns, die gehen ja dann runter ins Tal. Und die können da oben mit den Ochsen halt nichts anfangen. Und die Ochsen irgendwie runterbringen ist halt schwierig. Deswegen werden die zu Beginn des Winters geschlachtet und die lassen die dann einfach liegen. Die Falken, die dort um die Türme von Hohenehr rumfliegen, die können sich da dann so ein bisschen dran satt fressen, wenn sie es schaffen, bevor das Fleisch einfriert. Und nachdem das Fleisch ja im Winter, wenn es gefroren ist, recht lange hält, quasi eine natürliche Tiefkühltruhe, ist da im Frühjahr, wenn die Arryns wieder hochkommen, meistens was übrig. Und wenn das Fleisch nicht verdorben ist, dann wird damit ein Festmahl gemacht. Und wenn es da viel Fleisch gibt, dann wird es als ein gutes Omen für den Sommer gesehen.
Hey, interessant.
Find's schon ein bisschen eklig.
Ja, Vegetarier wäre gut, glaube ich, da.
Hammelfleisch nimmt dann jetzt ganz andere Dimensionen an.
Ich meine, stell dir vor, das friert noch nicht gleich und fängt halt wirklich an schon zu gammeln und dann friert es erst ein und dann taut es wieder auf.
Wenn es vergammelt ist, machen sie halt kein Festmahl. Das ist dann quasi, also das ist dann aber kein schlechtes Omen, sondern es ist nur ein gutes Omen, wenn es viel Fleisch gibt. Aber wenn es nicht viel Fleisch gibt oder wenn es vergammelt ist, dann ist es egal.
Okay.
Das wird dann ignoriert.
Das heißt, wenn nicht viele Falken da sind, um das Zeug zu fressen, dann ist das super.
Ja, nicht viele Falken und am besten friert es ganz schnell ein und taut auch super langsam wieder auf, damit die Errands es halt verwerten können, bevor es schlecht wird.
Hat Robert da vielleicht ein bisschen zu viel davon gegessen?
Wer weiß.
Ja, vielleicht hat er was Verdorbenes abbekommen.
Sie haben ja auf jeden Fall, also ich gehe davon aus, dass Eddard und Robert dieses Winterritual mal mitbekommen haben. Sie haben auf jeden Fall einen Winter erlebt, während sie bei John waren.
Ja, mehrere ja eigentlich, als wenn sie da ihre gesamte Jugend verbracht haben.
Ja, also mindestens einen.
Als Angehörige des hohen Haushalts da wahrscheinlich bei gewesen sein.
Ja, aber verlassen wir diesen Windenraum und diese verstörenden Fakten mal. Wir kommen dann ins Halbmondzimmer. Das dient quasi so ein bisschen als Empfangshalle. Da können die Gäste erstmal ankommen und sich kurz ausruhen nach der Reise.
Also auch die, die die Treppe genommen haben.
Ja, auch die, die die Treppe genommen haben, kommen dann dahin. Und von dort führt eine Wendeltreppe hoch in einen Säulengang, der dann ins Solar führt. Und dieses Solar ist mit einem Teppich aus Myrrhe ausgelegt und ganz hübsch und gemütlich gemacht. Da kann man sich dann auch sehr gut sitzen, also sehr gut hinsetzen und einfach mal durchatmen.
Ja, wenn du nicht den Aufzug genommen hast, dann brauchst du das wahrscheinlich auch, dass du einmal durchatmen musst jetzt.
Ja, definitiv.
Aber auch mit Aufzug, weil du fährst einfach in so einem Eimer so eine Felswand hoch. Danach würde ich auch gerne mal durchatmen, glaube ich.
Man hat ja vorher auch schon die Bergstraße bestritten. Also es ist ja nicht so, dass es nur diese Treppe ist.
Ja, da konnte man sich ja vielleicht unten noch ein bisschen ausruhen, am Mondtor oder so.
Ja, man kann, also jede dieser Burgen ist bemannt und jeder dieser Burgen gibt es auch Maultiere, die halt immer abschnittsweise eingesetzt werden und du willst die Tiere ja auch nicht den einen Tag hochhetzen und den nächsten wieder runter, sondern die kriegen auch Pausen. Das heißt, da sind überall Leute, du könntest jederzeit irgendwo eine Pause machen.
Aber vorzugsweise halt ganz oben im Solar, weil dann hat man es geschafft.
Ja, dann hat man es geschafft und dann kann man sich von diesem Solar aus den Garten anschauen und sieht da auch die anderen Türme, weil die 7 Türme von Hohenehr umrunden den Garten quasi einmal. Und da gibt es zum Beispiel den Jungfrauenturm, das ist der östlichste Turm. Und es gibt den Mondturm, in dem die Gemächer der Arryns sind. Und Lysas Gemächer haben auch einen Blick auf den Garten. Der Garten sollte ursprünglich ein Götterhain werden, aber der Baum hat dort nicht gewurzelt. Also kein einziger Wehrholzbaum, den sie dahin gebracht haben, hat dort Wurzeln geschlagen. Dementsprechend wurde es halt nie so der klassische Götterhain. Sondern es wurde dann ein Garten, der mit Blumen bepflanzt wurde und halt ganz vielen Sachen, die nicht so tief wurzeln müssen wie ein Baum. Und mittendrin steht eine Statue von Alysa.
Da gibt es ja eine Sage um die Alysa. Sollen wir die kurz erzählen?
Können wir gern machen. Wenn wir schon auf Hohenehr sind, wenn man ganz ruhig ist, dann hört man da auch ihren Wasserfall.
Das ist, glaube ich, direkt neben der Burg, wo der runterfließt, ne?
Ja, nicht ganz direkt daneben. Es ist noch mal ein bisschen Abstand, aber es ist noch in Hörweite.
Ja, genau, da stürzt die Riesenlanze hinunter. Also ja, so ein bisschen.
Das ist der Wasserfall, der fließt von so weit oben, dass das Wasser sich quasi vernebelt, ehe es unten auf dem Boden aufschlägt. Also durch Wind oder so. Und der wurde halt nach Alysa benannt. Alysa war eine Herrin von Hohenehr quasi, also eine Arryn. Und die musste zusehen, wie ihre gesamte Familie getötet wurde. Also in den Konflikt mit den Starks war das vermutlich, weiß keiner mehr, weil das so eine Sagengestalt ist, aber es müsste zeitlich so in die Zeit passen. Und es wurde halt ihr Mann, ihre Brüder, ihre Kinder. Sie musste zusehen, wie die alle getötet wurden und hat dabei keine einzige Träne vergossen. Und der Sage nach muss jetzt Alysa ruhelos durch Westeros oder halt ne, durchs Vale, also durchs grüne Tal ziehen, bis alle ihre Tränen vergossen sind oder halt den Boden benetzen, also bis quasi der Wasserfall den Boden berührt. Aber weil das, was halt immer verweht wird, ist es noch nicht der Fall. Das ist die Sage von der Anyssa.
Die tut mir irgendwie leid.
Ja.
Ich finde es wahnsinnig stark, zuzuschauen, wie die Familie umgebracht wird und dabei keine Träne zu vergießen und in gewisser Weise dem Feind damit auch nicht zu geben, was sie wollen, dass man bricht. Und dann wird sie dafür noch bestraft.
Ja, sie hat eigentlich schon genug Bestrafung gehabt.
Es ist halt unweiblich, nicht zu heulen, offensichtlich. Also.
Ja, und das ist Bullshit.
Das ist richtig Bullshit. Ich meine, sie kann ja einfach so schockiert sein, dass sie nicht weinen konnte, weil sie es noch gar nicht begriffen hat. Also.
Ja, eben. Sie musste sich hier erst verarbeiten. Ich meine, ey, da wird dein Mann, dein Bruder, deine Söhne werden gerade alle erschlagen. Wahrscheinlich bist du in dem Moment so geschockt, dass halt erstmal überhaupt nichts kommt hier mit Tränen.
Kannst du noch nicht trauern, weil. Ne, ja. Das ist so Schockstarre, glaube ich auch, ne? Einfach und dann.
Ja, ich denke es auch.
Aber halt, ja. Sehr blutige Legende.
Da ist alles blutig in diesem grünen Tal, habe ich das Gefühl.
Nein, nicht alles.
Ah, oh.
Wir kommen in die Küche und direkt darüber gibt es die Morgenhalle, die ist fürs Frühstück. Und ich gehe mal davon aus, dass da niemand blutiges Fleisch zum Frühstück möchte. Also wenigstens da sollten wir Ruhe haben.
Gehen wir bitte schnell in die Küche, bitte. Oder halt in den Saal zum Essen.
Ja, und da wollen wir noch kurz erwähnen, dass halt diese Statue von Anyssa die war, die jetzt bei dem Kampf mit Tyrion und Bronn, Bronn und.
War das eben?
Ja, war das.
Ja, genau, ja, war das. Genau, das war die sie dabei zerstört haben bei dem Kampf.
Das ist schon ziemlich dreist.
Ja, ich finde, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen so ein Symbol, ne? Weil das ist ja quasi auch so Geschichte des Hauses Arryn, die jetzt da irgendwie zerstört und ein bisschen mit Füßen getreten wird. Das ist so ein bisschen, also ich empfinde es jetzt so im Nachhinein so ein bisschen als Symbol des Niedergangs für das Haus Arryn.
Ja, könnte symbolträchtig gewesen sein, dass sie kaputt gegangen ist.
Martin macht ja immer so kleine Anspielungen, immer die man erst irgendwie nach 6 Büchern dann versteht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte so ein bisschen so eine Mini-Anspielung sein.
Ich meine, Servadis wurde doch auch unter der Ding begraben.
Genau, also er konnte sich da nicht mehr bewegen und dann konnte Bronn ihn töten.
Genau.
Abgesehen von dieser Halle, in der gefrühstückt wird, gibt es noch eine andere Halle. Da gibt es dann Mittag und Abendessen. Weil das muss man anscheinend trennen.
Vielleicht ist das Licht dann da besser, wer weiß.
In der Halle ist es auf jeden Fall so, dass die auch ein bisschen schicker ist. Also da kann man dann auch mal ein Festessen irgendwie machen, wenn man das möchte. Die Frühstückshalle ist eher schlicht. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die Arryns selber vielleicht auch in ihren Gemächern frühstücken. Im Bett irgendwie. Keine Ahnung.
Meinst du im Bett?
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die sich auch mal Frühstück ans Bett bringen lassen, einfach weil sie es können.
Ja, denke ich auch.
Das erinnert mich an Downton Abbey, wo die verheirateten Frauen im Bett frühstücken dürfen.
Ja, genau. Ich muss es auch direkt an Downton Abbey denken.
Dass das Frühstück wird einfach so etabliert.
Ich habe Downton Abbey nicht gesehen, deswegen habe ich keine Ahnung davon. Ich musste nur daran denken, dass ich Frühstück im Bett nur dann schön finde, wenn ich es mir nicht selber machen muss, weil dafür muss ich ja aufstehen.
Du brauchst dringend jemanden, der Frühstück ans Bett macht.
Aber ansonsten gibt es dann noch die hohe Halle, die wir in den Büchern auch schon kennengelernt haben. Die ist lang und schmucklos. Die Wände sind aus diesem berühmt-berüchtigten Marmor. Er ist milchig weiß mit blauen Adern drin in der Hohen Halle. Also richtig gutes Zeug. Der Thron ist aus geschnitztem Wehrholz und ist unter einem Banner der Arryns am Ende der Halle aufgestellt. Und direkt daneben ist noch ein kleinerer Thron, ebenfalls aus Wehrholz, für einen Berater. Oder jetzt aktuell sitzt Lysa da drauf. Und dann gibt es noch die Mondtür. Das ist eine Tür, ebenfalls aus Wehrholz, zwischen zwei schmalen Säulen, durch die die Leute geschubst werden, die hingerichtet werden sollen.
Lass sie fliegen.
Soll ich dazu auch noch einen Funfact raushauen?
Gerne.
Und zwar habe ich euch ja vorhin von einem Ronald Arryn erzählt. Also es war ja der Kindkönig, der gekniet hat. Und der durfte dann ja mit Visenya auf ihrem Drachen fliegen. Und seitdem nannte man ihn halt auch, wie war das? The Lord Who Flies, also der geflogen ist. Und er wurde dann ein paar Jahrzehnte später von seinem Bruder Jonas leider abgesetzt, sozusagen. Also der hat geputscht und ihn gefangen genommen. Und ja, weil die Targaryens das nicht so toll fanden, hat der seinen Bruder aus der Tür rausgeschubst mit seiner ganzen Familie.
Ja, da ist er dann wirklich geflogen.
Genau, deshalb kriegte sein Beiname jetzt einen bitteren Beigeschmack. Genau, ja. Aus Rache hat dann aber der Prinz, ein Targaryen-Prinz, Maegor war das, ist gekommen und hat den Jonas ebenfalls da rausgeschubst. Also es sind auch Aerons da rausgeflogen.
Ja, schubsen wir alle raus.
Ja.
Nee, hüpfen tun die meisten ja freiwillig aus den Himmelszellen, weil die so klein und abschüssig sind, dass man da drin schon völlig verrückt wird und lieber springt, statt darauf zu warten, dass man sich im Schlaf aus Versehen runterrollt.
Ja, auch so furchtbar. Also, oh, ganz schlimm.
Wenn du schon halb wahnsinnig bist, dann ist das vielleicht ein adäquater Ausweg.
Ja, also wäre mir, glaube ich, vielleicht irgendwann auch lieber, wie in dieser komischen Zelle zu sitzen. Dann ist es einfach vorbei.
Ich glaube, dadurch, dass du da auch schon Angst hast zu schlafen, weil du dich aus Versehen mit einer falschen Bewegung halt in den Tod stürzen könntest, wenn du kaum schläfst, kriegst wenig Essen, wenig Trinken, du drehst durch.
Ja.
Ich kann sehr gut verstehen, dass viele Menschen da einfach den Freitod wählen.
Ja, verstehe ich auch.
Aber das war's von meiner Seite. Ich habe keine weiteren grausigen Details zur Hohen Ehe gefunden.
Ich hätte noch grausige Details zur Eroberung der drei Schwestern, aber ich glaube, wir lassen das. Wir haben schon so viel grausige Details gehabt heute. Boah.
Ja.
Ja, die Sonderfolge ist irgendwie sehr von so blutrünstigen Sachen geprägt.
Aber wir hatten auch schöne Sachen, wie halt zum Beispiel, dass John Arryn für seine Mündel eingestanden ist. Das war doch schön.
Ja, das stimmt.
Ja, und dass das Tal an sich ja auch schön ist, wohl und fruchtbar. Und ja, müssen die positiven Dinge angucken.
Es ist eigentlich ein schöner Ort, wenn die Leute sich nur alle mal lieb haben würden, anstatt ständig irgendwie sich umzubringen.
Genau.
Ja, aber wir lesen ja Eis und Feuer. Und nicht irgendwie...
Rosamunde Pilcher.
Hin und wieder dürfen die sich da auch mal lieb haben. Das wäre auch mal kurz eine Abwechslung.
Ja, wir haben hier manchmal so Kapitel dazwischen, in denen mal kein Mord und Totschlag ist. Und
dann also manche ist sind auch ja schon. Auch echt nett teilweise.
Also an alle da draußen, wir haben gerade eine Weile irgendwie den Bogen nicht mehr so ganz gekriegt und haben ein bisschen rumgespoilert, deswegen haben wir das rausgeschnitten.
Sie.
Entschuldigung. Wir sind jetzt nochmal zurückgekommen, um uns von euch zu verabschieden. Also habt einen schönen Tag, Nacht, was auch immer. Egal, wann ihr uns hört, habt eine gute Zeit. Und bis bald.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.